Ich möchte heute alle im Namen Jesu Christi, die hier heute zum Gottesdienst gekommen sind, herzlich begrüßen und willkommen heißen. Auch alle, die zugeschaltet sind. Besonders wollen wir heute die Gruppe, die uns heute besucht, Menschen mit einer Behinderung, die uns heute dienen, die Brüder und Schwestern, wollen wir auch herzlich willkommen heißen und begrüßen bei uns in der Gemeinde. Und ich möchte uns heute mit einem Vers aus Kolosser 3, Vers 16 einleiten in den Gottesdienst. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Genau dafür sind wir heute zusammengekommen. Wir wollen unter dem Wort Gottes heute sein. Wir wollen uns füllen lassen, wir wollen es nicht nur in unser Ohr kommen lassen, sondern wir wollen das Wort reich in unserem Herzen wohnen lassen. Und wir wollen uns gegenseitig auch dienen und miteinander den Herrn loben, wie hier der Aufruf in diesem Vers auch ist. Wir haben noch Gebetsanliegen für heute Morgen. Einmal die Gruppe, die in Kamerun war, die ist noch auf dem Weg nach Hause. Die sind jetzt schon in Istanbul zwischengelandet gewesen. Die konnten gut umsteigen. Es hat alles geklappt und sind jetzt mit dem Flug auf dem Weg nach Düsseldorf. Das können wir mit ins Gebet weiternehmen, dass sie gut zu Hause ankommen. Und ein Teil des Kinderchores dient heute in Eberswalde. Und da können wir auch für den Segen beten. Wir werden das jetzt so tun. Wir werden noch mit einem Gebet beginnen und danach werden wir einen allgemeinen Gesang noch haben und dann übergeben wir das Programm und alles Weitere der Gruppe, die uns heute dient. Lasst uns aufstehen zum Gebet.
Liebe Gemeinde, ich möchte an diesem wunderschönen Sonntag alle begrüßen und willkommen heißen. Wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, was der Herr in unserem Leben tut und wir einfach sehen, wie er uns führt. In der Vorbereitung musste ich mich an eine Begebenheit erinnern, die vor einigen Jahren ich erlebt habe. Ich war mit drei anderen Jugendlichen in Berlin unterwegs. Wir hatten die Möglichkeit, uns für ein Wochenende in Berlin aufzuhalten, um uns die Gegend anzuschauen, um uns die Stadt, die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Und an dem Samstag, an dem wir dort waren, standen wir früh auf und machten uns auf den Weg in die Stadt. Wir wollten eine Stadtrundfahrt machen und uns dort dann die einzelnen Stationen näher anschauen. Wir fuhren von unserem Hotel los mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, mit der U-Bahn und mussten zu dem Haltepunkt, an dem die Stadtrundfahrt gestartet ist, mussten wir einmal umsteigen. Und als wir dort ausstiegen, um umzusteigen, merkten wir, der Aufzug ist kaputt. Ich hatte meinen Rollstuhl dabei und so mussten wir irgendwie zu dem richtigen Gleis kommen und überlegten kurz, was machen wir? Ohne Aufzug wird es schwierig. Und meine zwei Begleitpersonen überlegten nicht lange und sahen eine Rolltreppe dort und dachten, wir machen es jetzt einfach mal. Und noch ehe ich mich versehen konnte, befand ich schon mich mit meinem Rollstuhl auf der Rolltreppe. Ich merkte, wie es auf einmal plötzlich steil nach hinten ging und ich ziemlich in der Waagerechten mich befand. Die Füße fast 90 Grad nach oben und so ging es dann die Rolltreppe runter. Und als ich später gefragt wurde, hattest du denn keine Angst? Da konnte ich eigentlich nur antworten. Warum sollte ich Angst haben? Ich wusste ja, dass zwei starke Jungs mich halten. Über eine Eigenschaft möchten wir uns heute Gedanken machen, die wir in dem Wort Gottes finden, die ich, wie ich immer wieder in meinem Leben feststelle, dass es alles andere als einfach ist, diese Eigenschaft im Leben anzuwenden oder auszuleben. Wir lesen zwei Verse aus dem Hebräerbrief Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, wir lesen die Verse 35 und 36. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Hausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Ja, wir wollen uns in aller Kürze diesen ersten der gelesenen Verse anschauen, also den Vers 35. Hier geht es erstmal darum, dass wir unser Vertrauen, das wir haben, nicht wegwerfen sollen. Die Definition von Vertrauen setzt sich folgendermaßen zusammen. Zuversicht ist das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Hier in diesem Vers werden wir aufgerufen, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen sollen. Das heißt, wir haben unser Vertrauen, dass wir in der Zukunft etwas erwarten, und dieses Vertrauen gilt es festzuhalten, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. In dem Vers 2 wird uns geschildert, warum wir diese Zuversicht festhalten sollen. Dort heißt es nämlich, weil wir eine Belohnung bekommen, mit eigenen Worten formuliert. An vielen Stellen in der Bibel gibt uns das Wort Gottes Ermutigung, dass wir diese Hoffnung festhalten sollen und dass wir nicht loslassen. Zum Beispiel der Vers 23 aus dem Kapitel 10. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wir wollen noch einen kurzen Blick werfen darauf, was ist die Belohnung? Welche Belohnung ist gemeint? Die Antwort darin habe ich in Offenbarung gefunden, im Kapitel 2, Vers 10, wo es im letzten Teil dieses Verses heißt: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und zum Schluss wollen wir uns kurz der Frage widmen: Lohnt es sich, an dieser Zuversicht festzuhalten? Ich musste feststellen, auch wenn es manchmal schwer ist, zuversichtlich zu sein angesichts verschiedener Ereignisse, die uns täglich durch die Medien erreichen, lohnt es sich doch festzuhalten. Zum einen haben wir Gebetserhörungen, die wir in der Vergangenheit erleben durften, die uns stärken können. Zum anderen gibt es Ermutigungen, die wir täglich durch das Wort Gottes oder auch durch andere Geschwister bekommen. Und auch dieser Gottesdienst kann dazu beitragen, dass wir einfach in diesem Vertrauen unserem himmlischen Vater gegenüber fester werden und dass wir einfach die Belohnung nicht aus den Augen verlieren, sondern mit Gottes Hilfe dem Ziele entgegengehen. Amen. Lasst uns beten.
Liebe Geschwister, wir freuen uns, heute Morgen in eurer Mitte zu sein. Wir haben schon lange auf diesen Tag gewartet, für diesen Tag gebetet. Und ich möchte dieses Programm mit einem Vers einleiten aus Psalm 18, Vers 31. Dort spricht David rückblickend auf sein Leben und er sagt: Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Mir ist es in diesem Vers immer wieder so wertvoll, wie David über sein Leben spricht. Aber er spricht nicht darüber, was er mit Gott erlebt hat, sondern er stellt seinen Gott in den Vordergrund. Er spricht über Gott und sein Werk. Und das ist auch heute Morgen unser Ziel. Und da möchte ich euch als Zuhörer das so auffordern, das zu sehen in den vielen Zeugnissen, die wir haben werden. Und uns, die wir beitragen, möchte ich dazu ermutigen, diesen Gott hervorzuheben und sein Werk zu rühmen. Aber vielleicht fragt ihr euch, was ist das für eine Gruppe? Was sind das für Menschen, die hier zusammengekommen sind? Wir sind die christliche Gruppe der Menschen mit Behinderung, so nennen wir uns. Wir sind zusammengekommen aus verschiedenen Gemeinden. Ich habe gerade ein bisschen überschlagen. Wir sind wahrscheinlich auf der Bühne jetzt gerade ungefähr aus 10 verschiedenen Gemeinden zusammengekommen. Und wir verfolgen mit dieser Arbeit zwei Ziele. Das eine Ziel ist die Gemeinschaft unter eingeschränkten Kindern Gottes. Aber natürlich sind die Türen für jeden offen. Und in erster Linie soll dadurch ermutigt werden. Der Apostel Paulus spricht ja in Römer Kapitel 1 davon, dass er durch den gegenseitigen Austausch getröstet, gestärkt und ermutigt sein möchte. Und das tun wir auch sehr stark, wenn wir zusammenkommen. Wir haben im Jahr als Gruppe für uns 4 Treffen. Davon finden 2 ungefähr hier in der Gegend statt. Einmal im Frühling, so März, April, dann im Oktober, wo wir einfach einen Samstag zusammenkommen, einen Gottesdienst haben in ähnlicher Weise wie hier und dort einen Austausch haben, dann ein Mittagessen, vielleicht nochmal einen kurzen Austausch und dann fahren wir auch schon auseinander. Dann haben wir 2-mal im Jahr eine Freizeit, die in Essentow stattfindet für Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, wie ihr euch solche Freizeiten vorstellt, aber das sind ungefähr normalerweise 200 Personen anwesend. Das heißt aber, dass ungefähr 50% Menschen sind, die nicht eingeschränkt sind. Was diese Menschen tun, davon werdet ihr heute noch hören. Und seit einiger Zeit ist es dann auch dazu gekommen, dass wir meistens schon Ende November oder Anfang Dezember Weihnachtsfeiern gestalten. Wieder eine Weihnachtsfeier hier in der Gegend und eine dann weiter im Süden, damit jeder nicht zu lange Wege hat, um an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Dazu kommen dann ungefähr 4 Gottesdienste im Jahr, also an einem Sonntagmorgen in einer Gemeinde, die wir besuchen, so wie bei euch hier. Seit einigen Jahren sind wir dann auch aufmerksam geworden, dass wenn ein eingeschränktes Kind in einer Familie geboren wird, so hat es ja auch Eltern, die Lasten zu tragen haben, die auch ihre Nöte haben. Und so haben wir uns auch daran gemacht, als Brüder gemeinsam für diese Eltern auch Gemeinschaften zu gestalten. Meistens ist es eine Freizeit über ein Wochenende von Freitag bis Sonntag und ein Treffen, das einfach so in einer Gemeinde stattfindet. Im Sommer kommen wir dann meistens noch einmal zu einem Gruppenfest zusammen, so einen Tag, den wir auf einem Grillplatz oder ähnlichem dann gemeinsam verbringen und auch dort Gemeinschaft haben. Das Ganze soll dann dazu dienen, uns gegenseitig zu ermutigen, dass wir auf den Herrn schauen dürfen und seine Wege als gut anerkennen dürfen. Und wir brauchen es immer wieder, genauso wie ihr, denke ich auch, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, um uns darin zu stärken. Aber ein weiteres Anliegen dieser Arbeit ist eben auch die Verbreitung des Evangeliums unter Menschen mit Einschränkungen. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, dass wenn ein kerngesunder Mensch zu einem eingeschränkten Mensch, vielleicht im Rollstuhl, angelaufen käme und ihm von der Liebe Gottes erzählen würde, das würde wahrscheinlich in vielen Fällen nicht wirklich ankommen. Aber wenn er diese Botschaft von einem Menschen hört, in einer ähnlichen Situation oder vielleicht in einer noch schlimmeren Situation, dann hat das einen Wert für ihn und er nimmt diese Botschaft leichter an. Um diese Arbeit zu machen, ist dann auch vor einigen Jahren ein Traktat entstanden, bin ich wirklich wertlos? Dieses Traktat, davon habe ich einige Exemplare bei euren Brüdern gelassen. Ich denke, die werden euch das auch rausgeben, wenn ihr Interesse habt, dieses Traktat an die Menschen weiterzugeben. Der Inhalt ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst, dass wir vor Gott schuldig sind, aber Gott in seiner Liebe seinen Sohn gegeben hat für jeden Menschen und jedem Menschen das ewige Leben anbietet. Und auch dadurch er sich an den Menschen, wenn er diesen Weg geht, sich dafür entscheidet, sich verherrlicht, dein Leben wertvoll macht und jedes Leben als wertvoll ansieht. Wir hören dann jetzt ein Musikstück von David Voth und Henrik Schellenberg. Das ist in den Liederbüchern die Nummer 492, Gott wird dich tragen. Und danach wird uns Bruder David Voth auch einiges noch aus seinem Leben erzählen.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Kinder, ich will heute etwas aus meinem Leben erzählen. Und der David, der gerade das Wort gelesen hat, er hat vom Vertrauen gesprochen. Und jeder Mensch von uns, er vertraut jemandem. Zumindest die kleinen Kinder, die vertrauen relativ schnell. Wenn man älter wird, dann ist es mit dem Vertrauen so eine Sache, dann geht das relativ schnell verloren. Und mit zunehmendem Alter immer mehr. Aber man vertraut täglich auf Dinge. Zum Beispiel diejenigen, die zur Arbeit gehen, die vertrauen darauf, wenn sie ein Auto haben, dass sie morgens, wenn sie das Auto anmachen, dass es auch anspringt und dass sie damit zur Arbeit fahren können. Derjenige, der zur Schule muss, der vertraut darauf, dass der Bus kommt. Und ich denke, der ein oder andere, der wird das schon erlebt haben, dass dieses Vertrauen nicht erfolgreich war oder dass dieses Vertrauen zu Schanden wurde. Man hat erlebt, dass das Auto zum Beispiel nicht angesprungen ist, dass der Bus nicht gekommen ist und so weiter. Und in meinem Leben war es auch so eine Sache, wo man auf etwas vertraut hat und das ist nicht eingetroffen. Und zwar war das mal so, dass als ich kleiner war, bin ich mit meinen Eltern in einen Freizeitpark gefahren und wahrscheinlich die meisten von euch kennen Achterbahnen. Und darauf haben wir dann vertraut, dass wenn man sich in eine Achterbahn reinsetzt und wenn man dort sich anschnallt, dass man dann auch sitzen bleibt und dass das alles ganz sicher ist. Nun, das war so ein Anschnaller, ich habe mich dann reingesetzt, mein Vater hat mich reingesetzt, hat mich angeschnallt, das war so ein Anschnallgurt. Also nicht so ein Bügel, sondern so ein Anschnallgurt. Und eigentlich haben die Betreiber so ein bisschen geschaut und ja, war alles okay, ja, muss passen, ne? Ist ja sonst immer gut gegangen. Und jetzt haben sie mich da reingesetzt und es ging los und ich habe gemerkt, dieser Gurt, der hält mich nicht. Und dieses Vertrauen auf diesen Anschnallgurt ist auf einmal ganz schnell weggegangen. Und jetzt saß ich in dieser Achterbahn und jeder weiß, dass eine Achterbahn nicht ganz langsam ist, sondern sehr schnell und teilweise kopfüber und so weiter und so fort. Und jetzt saß ich in dieser Achterbahn und ich habe gemerkt, wie dieser Gurt nicht mehr an meiner Hüfte war, sondern immer weiter runterrutschte. Und ich kann mich ja nicht so richtig festhalten. Das, wie ich mich festhalten konnte, habe ich natürlich gemacht. Gott sei Dank war die Fahrt irgendwann zu Ende und ich bin in dieser Achterbahn sitzen geblieben. Und als man mich abgeschnallt hat und gesehen hat, wo der Schnallgurt war, ich glaube, diejenigen, die das gesehen haben, die haben den Schreck ihres Lebens bekommen. Aber so ist das mit dem Vertrauen. Und jetzt stelle ich uns die Frage, lieber Freund, worauf setzt du dein Vertrauen in der allerwichtigsten Frage deines Lebens? In der Frage, wo es um die Ewigkeit geht. Setzt du dein Vertrauen auf dich selbst, auf das, was vielleicht dein Verstand dir sagt? Benutzt du vielleicht heutzutage gerade die jungen Menschen, die sind so viel intelligenter und sie haben so viel Weisheit durch die ganze Bildung und dann kann man vielleicht so viel lernen und dann sagt vielleicht die Wissenschaft, alles was du hörst über Gott ist Quatsch, weil es gibt keinen Gott. Setzt du vielleicht darauf dein Vertrauen? Worauf setzt du dein Vertrauen? Ich möchte von meinem Leben erzählen, wie es bei mir war und wie ich in meinem Leben am Anfang das Vertrauen auf Dinge gesetzt habe, die nicht wirklich Wert hatten und wie sich das in meinem Leben dann verändert hat. Und wieso es Sinn macht, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Warum es das einzige Sinn ist. Und zwar, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen oder hineingeboren, wo die Eltern gläubig waren. Meine Mama war irgendwann mal mit mir schwanger und wie das dann so ist, man geht dann halt zu den Ärzten und man wird untersucht als schwangere Mutti. War es auch bei der Mama so. Und die Ärztin, die haben immer wieder alles untersucht und geschaut und es war immer alles in Ordnung. Und weil ich schon 4 Geschwister habe oder vor mir hatte, war das so ein bisschen, naja, war nicht das erste Mal und man kannte es ja schon und man hat auf die Ärzte vertraut. Die Ärzte werden schon wissen, was richtig und was gut ist. Und so verging eine Zeit und die Ärzte haben gesagt, liebe Frau Voth, Sie werden einen guten Jungen kriegen, einen gesunden Jungen kriegen. Und Mama hat sich sehr gefreut, Papa auch. Und verging eine Zeit und dann hat die Ärztin mal so ein bisschen was gesagt. Ja, es sieht so aus, als würde das Knie irgendwie, aber naja, das wird schon, das ist wahrscheinlich nur so. Jetzt im Bild sieht man nicht so ganz. Naja, da war es schon mit dem Vertrauen meiner Mutter nicht ganz so. Und dann verging eine Zeit und als ich auf die Erde kam, geboren wurde, dann wurde ich ganz schnell weggenommen. Meine Mama hat sich gewundert, wo haben Sie mein Kind jetzt hin? Und dann hat sie zu Papa geguckt und Papa hat bitterlich geweint. Mein Papa ist keiner, der viel Tränen vergießt. Und da hat er aber wirklich bitterlich geweint. Und Mama hat die Welt nicht verstanden. Was ist jetzt los? Warum weint der Papa? Und warum ist mein Kind weg? Und dann irgendwann kamen sie und haben mich bei Mama auf den Bauch gelegt. Und Mama hat so nach unten geschaut und sie sagt, sie wusste nicht genau, wie soll sie mich anfassen, weil da war ein großer Kopf und dann war ein kleiner Körper und keine Hände, keine Arme zu sehen, nur kleine Hände und die Beine, die waren verkrüppelt. Und dann sagt sie, das sah so unförmlich aus und dann musste sie auch weinen. Sie sagte, das ist jetzt mein Kind. Wie soll ich mit dem Kind richtig umgehen? Wie soll ich das Kind richtig versorgen? Und da wurde bei meinen Eltern, kam dann aus dem Krankenhaus, ging dann das alles los, zu den Ärzten. Wird das Kind überhaupt überleben? Wird das Kind über ein vernünftiges Leben führen können? Und so weiter. Und meine Eltern, die waren so voller Sorgen. Und sie haben keinen richtigen Halt am Anfang gehabt. Und irgendwann mal, als meine Mama und mein Papa so tief traurig waren, kam meine Oma mal zu ihnen und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt hört er auf. So könnt ihr nicht weitermachen. Wenn ihr so weiter weint und klagt und immer das Negative sieht und also alles so schlecht, dann macht ihr euch kaputt und das Kind auch noch. Ihr müsst auf das schauen, was das Kind kann. Ihr müsst Gott dankbar sein, dass das Kind überhaupt leben darf. Gott hat nicht irgendjemandem das Kind gegeben, sondern euch. Und von meinem Opa war das Lieblingslied, das Lied Die Scheibe lieb und klein. Und dann heißt es in einem Vers, er hat dein Leid erprobt, ob du es tragen kannst. Und dann hat er es erst zu dir gesandt. Ja, und jetzt waren meine Eltern und meine Mutter besonders waren wieder mutig. Sie haben auf Gott geblickt und haben gemerkt, wir müssen uns nicht um Dinge sorgen, die jetzt noch nicht da sind. Gott wird schon für David sorgen. Er wird schon alles in seine Hand nehmen und wird sich um ihn kümmern. So bin ich älter geworden. Und irgendwann mal, da habe ich selber angefangen nachzudenken. Und jetzt ging es mir ähnlich wie meinen Eltern. Jetzt habe ich angefangen, als früher Teenager, so mit 10, 12 Jahren, habe ich selber mal überlegt. Und lieber Teenager, lieber Jugendlicher, wenn du heute hier sitzt und du überlegst und vielleicht ist hier schon die Frage gekommen, was macht das Leben eigentlich für einen Sinn? Warum bin ich auf dieser Erde? Vielleicht bist du nicht so der Erfolgreichste, vielleicht bist du nicht angesehen, vielleicht bist du nicht derjenige, der im Mittelpunkt steht. Vielleicht fühlst du dich alleine gelassen, einsam und du weißt vielleicht nicht, was macht das Leben für einen Sinn. Ich kann ganz gut mitfühlen. Mir ging es genauso. Ich konnte nicht mitgehen, wenn die Jungs Fußball gespielt haben. Ich war viel in Krankenhäusern in meiner frühen Kindheit, war echt viel dort, teilweise mehrere Monate dort. Und ich habe mir die Frage gestellt, soll ich mein ganzes Leben lang wirklich von einem Krankenhaus zum nächsten und von meinen Eltern gepflegt werden und so weiter und so fort. Und werde ich überhaupt ein vernünftiges Leben leben können? Und wenn ja, werden sowieso alle Leute immer wieder auf mich schauen und denken, ach ja, der Behinderte, der kann sowieso nichts und werden so mitleidig mit mir agieren. Und ich habe irgendwie mich schon so in dieser Rolle gesehen und dachte, ja, muss ich wahrscheinlich damit leben. Aber ich wollte damit nicht leben. Ich wollte ein normales Leben leben, wie jeder andere. Ich wollte auch mal einen Beruf haben, einmal einen Führerschein machen. Einmal heiraten, alles das wollte ich auch machen. Und ich habe, was das anbelangte, ein schwarzes Loch gesehen. Kein Licht am Ende des Tunnels. Ja, aber wenn diese Geschichte so weitergehen würde, dann würde ich heute nicht vor euch stehen. Garantiert nicht. Aber meine Geschichte ging nicht so weiter. Meine Geschichte hatte eine Wende gehabt. Und bei einem jeden von euch, wenn ihr so auf euch schaut und vielleicht selber versucht, und vielleicht darauf hofft, dass Menschen euch glücklich machen oder dass irgendwas anderes euch glücklich macht, setzt dieses Vertrauen nicht darauf. Das wird nicht passieren. Menschen werden immer enttäuschen. Aber ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und zwar war das so, wir hatten eine Evangelisation bei uns gehabt in der Gemeinde und dort hat der Prediger geredet von der Ewigkeit, von dem Himmel, wie es dort einmal sein wird, und wie schön dort alles sein wird. Und wahrscheinlich hat jeder von uns das auch schon mal gehört. Und jetzt saß ich in diesem Gottesdienst, das war ein Sonntagmorgen, und habe dem Prediger zugehört. Und ich dachte, boah, da muss ich hin. In diesen Himmel, wo alles schön ist. Und jetzt hat der Prediger noch was gesagt und das hat mich komplett gefesselt. Der Prediger sagte, es kommen nur diejenigen in den Himmel, die ohne Sünden sind. Und jetzt war ich baff. Ich habe gehört, im Himmel wird es schön sein, im Himmel wird man einen neuen Leib kriegen, ich will dahin, aber jetzt eine Barriere. Ich komme da nicht hin, wenn ich Sünde in meinem Leben habe. Und ich habe in mein Leben reingeschaut und ich habe gemerkt, ich habe Sünde gemacht. Ich habe viel gesündigt. Und Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wir wissen, jeder Mensch sündigt. Und ich habe das erkannt und habe gemerkt, mein größtes Problem ist gar nicht, dass ich keine Arme habe, dass ich keine Knie habe, sondern das Problem, mein allergrößtes Problem ist, und das ist von uns allen das größte Problem, dass wir Sünde in unserem Leben haben und dass wir keinen Frieden mit Gott haben. Wenn wir so weiterleben, ohne Frieden im Herzen, wir werden in die Verdammnis gehen. Und das ist viel schlimmer, als keine Arme zu haben. Und ich saß in diesem Gottesdienst und ich habe das verstanden. Und jetzt war nicht mehr die Behinderung das Größte, sondern meine Sünde. Und jetzt habe ich verstanden, das kann ich aber ändern. Meine Behinderung kann ich nicht ändern. Ja, die Ärzte haben es soweit mit Gottes Hilfe geschafft, dass ich laufen kann. Ja, es ist nicht alles perfekt, aber es ist schon besser geworden. Aber gesund, so wie ihr, die meisten von euch, mit langen Armen, das wird es nicht mehr geben. Aber ich kann etwas mit meinem größten Problem machen. Ich kann meine Sünde bekennen. Ich kann zu Jesus kommen und ihm um Vergebung bitten. Das kann ich tun. Ich kann mein allergrößtes Problem in meinem Leben, kann ich mit Gottes Hilfe bereinigen. Und das habe ich getan. Ich bin nach vorne gegangen, ich habe Gott meine Sünden bekannt, ich habe ihm Vergebung gebeten. Und jetzt, lieber Zuhörer, jetzt mein Leben ganz anders. Jetzt ist nicht mehr der Fokus darauf, was für ein schlechtes Leben ich habe. Ja, mir sind keine Arme gewachsen dadurch. Noch immer habe ich Schwierigkeiten. Aber man schaut auf die Behinderung mit einem ganz anderen Blick. Man sieht auf einmal, was hat Gott einem gegeben? Welche Chancen hat man jetzt dadurch? Es wurde gerade schon gesagt, man kann mit behinderten Menschen kann man ein ganz anderes Gesprächsthema haben. Wenn Leute zu mir kommen auf der Arbeit oder sonst wo, dann wird die erste Frage gestellt, hör mal, wieso bist du eigentlich behindert? Woher kommt das eigentlich? Und dann kann ich direkt anfangen. Letztens bin ich spazieren gegangen, war in zum Dorf und dann habe ich eine ältere Dame getroffen, die hat ihre Hunde ausgeführt. Unser Gespräch ging, glaube ich, 1-2 Minuten so Smalltalk-mäßig. Und dann ging es direkt zum Thema meine Behinderung. Warum ich die Behinderung habe und ob alles mir so schwer wäre. Und ich konnte da wieder auf Gott hinweisen und sagen, nein, ich glaube nicht daran, dass das ein Fehler ist. Und das ist zum Beispiel eine Chance, die Gott gegeben hat, warum ich eine Behinderung habe. Er hat mir die Behinderung nicht gegeben, um mich zu quälen, sondern um ein Zeugnis zu sein. Und ich möchte euch noch weiter erzählen, wie Gott in meinem Leben andere Gebetserhörungen in meinem Leben geführt hat. Nicht nur das mit der Achterbahn, sondern ich hatte ja gesagt, ich hatte in meiner frühen Teenagerzeit so verschiedene Fragen, so Fragen des Lebens. Wie werden sie sich klären? Arbeit, Beruf, Auto. Ich darf euch sagen, Gott hat mir beides geschenkt. Beruf und ein Auto. Ich darf fahren. Und Gott hat diese Gnade gegeben. Ich möchte von dem, wie ich meinen Führerschein gemacht habe, ein bisschen erzählen. Ausbildung war auch eine Gebetserhörung, wie ich da reingekommen bin. Nur ganz kurz gestriffen. Es haben sich 300 Leute auf eine Stelle beworben, auf 5 Stellen beworben. Und von 300 Leuten habe ich die Stelle bekommen, einer von diesen 5 Stellen. Und das, obwohl ich das überhaupt nicht verdient habe. Also wenn man sich einfach so dieses Vorstellungsgespräch für sich betrachtet, würde man sagen, die Chance ist bei 0. Weil ich so viel falsch gemacht habe und so einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, eigentlich wäre das faktisch unmöglich, aber Gott hat mir diese Stelle geschenkt. Und jetzt will ich erzählen, wie ich meinen Führerschein machen durfte. Ich bin nämlich zur Ausbildung immer mit dem Taxi gefahren. Und das war sehr schön. Morgens wird man abgeholt, man kann in ein warmes Auto einsteigen, man kann sogar ein bisschen Schlaf nachholen. Man verschläft nicht die nächste Bushaltestelle oder da, wo man aussteigen muss, sondern man wird geweckt. Das war sehr schön. Aber ich wollte selbstständig sein. Ich wollte nicht immer so auf andere Menschen angewiesen sein. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, oder beziehungsweise ich habe den Antrag auf dieses Taxi gestellt und dann irgendwann kam die Agentur für Arbeit selber auf mich drauf zu, hat nämlich gerechnet und hat gesagt, ja, was würde sein, wenn wir dem David sozusagen sein ganzes Berufsleben lang dieses Taxi bezahlen würden, dann würden wir bei Summe X rauskommen. Und wenn wir ihm den Führerschein bezahlen würden, dann wäre diese Summe viel geringer. Und sind dann zu mir gekommen und haben mir von sich aus haben sie mir diese Frage gestellt, ob ich denn einen Führerschein machen wollte. Und viele, die das bereits probiert haben, die eine Behinderung haben, die haben dieses nicht. Die müssen lange dafür kämpfen, dass überhaupt ja, die Agentur für Arbeit das anerkennt und dass man da eine Chance drauf hat. Und zu mir ist sie selber gekommen. Ich habe natürlich darum gebetet und Gott hat dieses Gebet erhört. Jetzt ging es darum, eine Fahrschule zu finden, die das überhaupt macht. Also wie soll ich denn Auto fahren? Viele Leute, die fragen mich, sitzt du dann ganz nah am Lenkrad und machst ganz starke und schnelle Bewegungen? Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel Sport. Aber wir haben eine Firma gefunden, die macht das über Joysticks. Und dann sind wir dorthin und haben gefragt, ja, dürfte ich da auch meinen Führerschein machen? Ja, natürlich, klar. Stellt einen Antrag bei der Agentur für Arbeit, reicht alle Kostenvoranschläge ein und dann werden sie es euch bewilligen und dann läuft das so. Jetzt vergeht eine Zeit, ich höre nichts. Irgendwann, nach mehreren Monaten, kriege ich dann doch eine Genehmigung für den Führerschein. Ich darf nach Baden-Württemberg fahren und dort meinen Führerschein machen. Jetzt hat mein Bruder und ich, wir haben uns eine Ferienwohnung gemietet und die war circa eine halbe Stunde entfernt von der Fahrschule entfernt. Das war so eine Vorgabe, wir sollten da wohnen, weil da wohnen die meisten, die dort einen Führerschein machen und dann kann man das so mit den Fahrten irgendwie besser erklären. Auf jeden Fall haben wir dort die Ferienwohnung gemietet und ich arbeite in Köln und ich bin es gewohnt, wenn man mit der Bahn fahren will, dann kommt alle 10 Minuten eine Bahn. Und jetzt haben wir auch so damit gerechnet, wir kommen dorthin, haben uns eingerichtet und am nächsten Morgen sollten wir zur Fahrschule fahren und uns dort melden. Und ich habe gedacht, naja, da war eine Bushaltestelle in der Nähe, ich gehe da morgens hin und steige in den nächsten Bus und fahre dann da ganz entspannt zur Fahrschule. Aber das war mitten auf dem Land. Und auf dem Land fuhr nicht jede 10 Minuten ein Bus, sondern alle 2 Stunden. Und als ich das verstanden habe, dass ich gar nicht pünktlich dahin kommen würde, da hatte ich ein Problem. Jetzt saß ich da mitten auf dem Land, ich könnte ein Taxi bestellen, aber das würde wieder viel Geld kosten und das hatte ich nicht, war ja eine Ausbildung. Und ich dachte, ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich würde niemals rechtzeitig dahin kommen. Jetzt war ich ganz sehr traurig, kam zurück in die Wohnung. Mein Bruder wollte da gerade was kochen und brauchte dafür ein Handrührgerät. Und das hatten wir da nicht. Und dann sind wir nach oben gegangen zu der Vermieterin, die hat sozusagen ihren Keller uns vermietet. Da war so eine Wohnung. Und sind wir hochgegangen und haben gesagt, ja, wir brauchen ein Handrührgerät. Wir wollen da was machen. Und ja, und dann in dem Zuge hat sie dann gefragt, was wir denn da so machen würden. Also jetzt so 2 Jungs unter 18, was würde man dann so ganz alleine irgendwo draußen Urlaub machen? Weil das, worauf junge Menschen eigentlich stehen, so in der Stadt und vielleicht so, das ist ja auf dem Land nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, ich bin hier, um einen Führerschein zu machen. Und eigentlich habe ich ja die Fahrschule ziemlich weit weg und jetzt haben wir ein Problem, weil morgen kommt der Bus halt viel zu spät und ich würde da nicht rechtzeitig hinkommen. Und dann hat sie gefragt, ja, welche Fahrschule ist das denn? Ich sage, ja, die Fahrschule Paravan und dort und dort. Und sagt sie, oh, kenne ich. Ah, interessant, kennen Sie. Wo kennen Sie denn? Ja, meine Tochter, die arbeitet dort. Ach was, wirklich? Ja, meine Tochter, die studiert. Aber ja, die ist aktuell gerade in Stuttgart, das war noch viel weiter weg. Und die ist jetzt auf einer Fortbildung, sie ist die ganze nächste Woche ist sie da, die ist gestern erst hingefahren und sie ist die ganze Woche da und deswegen wird die vorher nicht zurückkommen, aber sonst hätte sie euch mitnehmen können, gar kein Problem. Naja, vielleicht könnt ihr ja irgendwie mit denen klären, vielleicht holen sie euch ab. Na gut, wir hatten so ganz kurz Hoffnung gehabt und dann war die wieder vorbei. Wir sind nach unten gegangen, haben unser Essen gemacht, haben gebetet dafür. Auf einmal klingelt es an der Tür, steht die Vermieterin vor der Tür. Sagt sie, ihr werdet's nicht glauben. Was werden wir nicht glauben? Ja, meine Tochter hat gerade eben einen Anruf bekommen von ihrem Chef. Sie soll heute unbedingt nach Hause kommen. Sie muss morgen, es war ein Sonntag, sie muss morgen unbedingt zur Firma kommen. Weil morgen ist irgendwas, irgendeine Prüfung, irgendwas, keine Ahnung. Sie muss morgen zwingend zur Firma. Und sie kommt heute Abend nach Hause. Dann kann sie euch morgen mitnehmen. Problem gelöst. Gott hat vorher schon gearbeitet und hat schon Dinge ins Rollen gebracht, bevor wir irgendwas wussten, bevor irgendwas ja, in der Richtung geschehen ist. Und so können wir, lieber Zuhörer, wirklich darauf vertrauen. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann sind wir nicht verlassen. Amen.
In dieser Woche hatte ich einen Fall mitbekommen, den wir auch durch diese Arbeit kennengelernt hatten. Ungefähr 2,5 Stunden von hier in einer Gemeinde war eine Familie, die durch einen Gendefekt 3 eingeschränkte Brüder hatten. Und einer von diesen, die haben so eine Krankheit, dass ab einem gewissen Alter dann der Körper immer weiter abbaut, bis er dann irgendwann heimgeht. Gott sei Dank in diesem Fall. Und so habe ich in dieser Woche die Beerdigung mitverfolgt von dem zweiten dieser 3 Jungs. Und dort fiel ein Satz, an den ich gerade eben denken musste, wo David sein Zeugnis erzählt hat. Der war ungefähr so: Wenn wir die Wege Gottes anerkennen, dann verliert das Leiden seine Kraft. Das durfte Bruder David erleben, das dürfen wir erleben. Und ich glaube, viele von uns hier können viele Dinge aufreihen und erzählen und davon berichten, wie Gott große, wunderbare Dinge tut. So hat Gott zum Beispiel unseren Bruder Nico hier vorne im Jahr 2000 aus seiner Situation auch aufmerksam darauf gemacht, diese Arbeit überhaupt anzufangen. Und wir dürfen diese Arbeit bis heute tun und die Arbeit wächst und wir dürfen Gott dafür danken. Aber wäre er nicht in der Situation, in der er ist, ich glaube, du wirst mir zustimmen, du könntest diese Arbeit nicht machen. Wir wollen jetzt noch ein weiteres Zeugnis hören von Bruder Gerhard Dück und danach hören wir dann ein Gruppenlied von Olga Mertke.
Liebe Geschwister, liebe Kinder, wenn ich so im Saal schaue, sehe ich sehr viel bekannte Gesichter. Also ich kenne sehr viele Leute und einige kennen mich wahrscheinlich. Viele Leute habe ich so durch gemeinsame Missionseinsätze kennengelernt. Auch viele Jugendliche. Ich sag mal, in unserer Gruppe, es fahren ja, ich weiß, dass eure Gemeinde, was Mission betrifft, sehr viel tut. Unsere Gemeinde fahren auch jedes Jahr mehrere Gruppen aus und jede Gruppe ist ja ein Bruder oder Brüder, die diese Gruppe organisieren. Und ich sage mal, unsere Gruppe, das ist die Gruppe von Andreas Janssen, er organisiert die Gruppen und wir fahren mit ihm schon 25 Jahre, kann man sagen, praktisch jedes Jahr im Einsatz, Kirgisien. Wir kommen beide aus Kirgisien, deswegen liegen die Kirgisien uns sehr nah am Herzen. Kasachstan, ostdeutschen Kasachstan, Altai, Gorn-Altai, Omsk-Gebiet, Krasnojarski Krai, vor allem Kansk, Boguchane und so weiter. Ja, wie ich schon sagte, und in unserer Gruppe sind ganz oft Hyraster da. Der Dirigent, der meistens mit uns, wenn er nur kann, mitfährt, ist euer Bruder, Peter Wedel. Die letzten Jahre nimmt auch seine Frau mit. Und so machen wir gemeinsame Einsätze. Noch eins, unser Sohn Peter hat eine Schwester von eurer Gemeinde geheiratet, Nelly Klassen, und die Hochzeit war hier. Aber wir haben sich bekannt gemacht. 2014, als wir in Kansk wieder waren, oder erst einmal damals, da war Nelly Klassen mit uns in der Gruppe. Und dadurch irgendwie entstand diese Bekanntschaft. Und 2015 fand die Hochzeit hier statt in Hülhorst. Und dadurch gibt es ja viel zu regeln, knüpft man wieder neue Bekanntschaften mit der Küche und so weiter. Das kurz zu diesem. Übrigens, Peter Wedel ist heute nicht da. Der ist mit unserer Gruppe, wir waren dieses Jahr wieder in Krasnojarski Krai, in Kansk, mit der Gruppe in einer Gemeinde. Aber ich war schon hier angemeldet, hatte mich hier angemeldet, sonst deswegen konnte ich nicht. Dieses Jahr waren auch 3 Geschwister aus Hülhorst, Peter mit seiner Frau und Viktor Klassen. Ging sehr gut. Jetzt fragt sich mancher, wie kommst du überhaupt, als sie mich oben gesehen haben, was hast du mit Behinderten zu tun? Ich erzähle ganz kurz, wie ich zu dieser Gruppe gekommen bin. Die nennen sich Samaritergruppe, sehr guter Name. Aber Simon hat es nicht gesagt. Dieses Jahr haben die Brüder noch eine Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Elki, Eltern mit behinderten Kindern. Die Brüder nennen das, ich fand das so schön, die nennen das nicht behinderte Kinder, sondern besondere Kinder. klingt besser, ja, als Behinderte. Ja. Und am 14. Januar dieses Jahres war diese Gruppe ungefähr so, wie sie jetzt ist, bei uns in der Gemeinde, in Harsewinkel. Ja. Und das hat mich so bewegt, das hat mich so angesprochen. Da kamen Zeugnisse von Viktor Janssen, der ist heute nicht da, ist einer von den Verantwortlichen, und von David Voigt, der hat bei uns noch viel mehr erzählt. Ich würde dem noch stundenlang hören können. Ich dachte so, das ist ein Bruder, der hat so viel Optimismus, ja? Der besitzt noch Humor in seiner schweren Lage. Ja, und dann kam ein Zeugnis von einem Mädchen, das ich nie gekannt habe. Früher, ich schaute die ganze Zeit an und die musste so, denke ich, ich habe sie so eingeschätzt, unter 20 Jahren muss die sein. Und mir war aufgefallen, ihre strahlenden Augen. Ich dachte, worüber freut sie sich? Am Rollstuhl gefesselt? Ja, nachher habe ich mich mit ihr bekannt gemacht. Auch Freizeiten haben wir einige mitgemacht. Und das war eine Schwester aus eurer Gemeinde. Entschuldigung, Tina, dass ich deinen Namen nenne. Tina Olfert, ja. Aber das wurde mir damals so zum Segen. Ich habe gestaunt, wie Leute, wie die es so schwer haben im Leben, wie die sich noch freuen können. Das kann nur der Herr, diese Freude, die im Herzen ist. Ja, ja, und dann hat in dieser Gottesdienst hat Gott zu mir gesprochen. Ja, du hast zwei behinderte Kinder, die sind heute mit. Hans, der ist körperbehindert. David ist geboren mit Down-Syndrom. Wir sind beide hier, sitzen ganz hinten rechts. Und ja, warum bist du nicht in dieser Gruppe? Und der Herr hat ganz ernst mit mir gesprochen. Und dann habe ich mit den Kindern gesprochen. Die waren alle dafür. Ja. Dann habe ich mit Bruder Andreas Sagert gesprochen. Ich sage, herzlich willkommen. Und ich muss sagen, wir wurden so freundlich aufgenommen in dieser Gruppe. Heute mag man dieses Wort Integration. Ja. Kann ich sagen, wir wurden ganz schnell integriert in dieser Gruppe, in dieser Familie, sage ich mal. Und erst war so ein Treffen und ich merkte, wie meine Kinder aufgelebt waren. Ja, ich denke, nein, das ist für uns. Und dann, das war jetzt schon die letzten Monate, habe ich mit unserer Leitung gesprochen, mit Bruder Jakob, Gemeindeleiter, haben so erzählt, wir wollen in dieser Gruppe, wir sind eigentlich da. Und ich sagte, er meinte, ich bin nur dafür, ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch da wohl fühlt. Ich sage, natürlich fühlen wir uns wohl. Ich sagte ihm so, das sind Menschen, die mich gut verstehen. Das sind Menschen, die ich gut verstehen kann. Ich sage, wir sind alle in einem Boot, das ist unsere Welt. Und er fand es gut. Und wir sind fast ein Jahr jetzt in dieser Gruppe und sehr froh, wie ich schon sagte, sehr freundlich, in Liebe aufgenommen. Und ich muss sagen, die verantwortlichen Brüder, was haben die so Gemeinsames? Die haben ein Herz für solche Menschen. Ja? Und ich bewundere immer, ich kenne die erst 10 Monate, aber ich bewundere immer, mit wie viel Liebe und Geduld, die einen jeden, nicht so, immer so einfachen Menschen, die auch verletzlich sind, weil man, wie man sagt, обиженный судьбой in Russisch, Schicksal betroffen, wie die einem jedem entgegenkommen. Natürlich, das sage ich nur einmal, die werden ja von sich nie sowas sagen. Jetzt komme ich eigentlich zu meinem Zeugnis. Vor vielen Jahren habe ich Gott die Frage gestellt, warum? Und ich bin mir sicher, gerade die Leute, die jetzt hier oben sitzen, diese kommt unwillkürlich, diese Frage, wenn man durch einen schweren Urlaub, durch einen schweren Unfall im Rollstuhl landet oder auch anders, oder man geboren so wird, kommt die Frage, warum? Im Laufe der Jahre wurde mir klar, bin ich zu der Überzeugung gekommen, auf diese Frage gibt Gott keine Antwort. Warum nicht? Na, weil die Frage von vornherein falsch gestellt wird. Wir wollen unseren großen Gott, Allmächtig, der alles geschaffen hat, das ganze Universum, und wir arme Menschen, was ist ein Mensch, dass du seiner gedenkst? Wir wollen Gott vor der Rechenschaft stellen. Er soll uns Rechenschaft abgeben. Warum hast du das zugelassen? Warum ich? Warum das? Aber nach vielen Jahren bekam ich die Antwort, wozu, wofür. Und das ist eigentlich die richtige Frage. Nicht die Frage stellen, warum, sondern wozu, wofür, wie David jetzt auch schon bezeugt. Ja, kurz aus meinem Leben. Ich habe mich mit 15 Jahren bekehrt. Mit 18 Jahren ließ ich mich taufen. Dann wurde ich berufen in die sowjetische Armee. Nach dem Militärdienst mit 22 Jahren habe ich geheiratet. Aber blieb in der Jugend. Ich wurde gebeten, dass ich ein bisschen mithelfe. Ich war nicht Jugendleiter, aber einfach ein bisschen mitgeholfen. Und dann am 13. August 1980 wurde unser ältester Sohn Andreas geboren. Ich blieb immer noch in der Jugend. Und dann irgendwann 1982 ist die Tochter geboren, Anna, im Märzmonat. Ja, irgendwann, ich weiß nicht mehr. Wann, aber dann habe ich dann die Jugend verlassen. Ich hatte jetzt eigene Familie. Und wie ich so lebte, meine Frau sang im Chor. Und ich dachte manchmal, eigentlich kann Gott mit mir ganz zufrieden sein. Aber Gott war gar nicht zufrieden. Und dann kam der 25. September 1983, der mein ganzes Leben oder unser Leben auf den Kopf stellte. Uns wurde eine Tochter geboren, Helena nannten wir sie, ein behindertes Kind, eine behinderte Tochter mit Down-Syndrom. Ich konnte es damals nicht fassen. Ich dachte, das geht doch gar nicht. Ich habe immer Gott gefragt, warum, warum, warum ich, warum wir, wie kannst du sowas mit deinen Kindern sowas machen? Wir sind doch gläubig, wir dienen dir. Je länger ich diese Frage stellte, je weiter kam ich von Gott ab. Ja? Ich haderte mit Gott. Ich machte ihm Vorwürfe. Das und das, das kannst du doch nicht machen. Warum hast du das gemacht? Bin ich der sündigste Mensch in der Gemeinde? Ja, und dann irgendwann wollte ich auch nicht mehr leben. Ich habe keine Freude mehr im Leben gehabt. Und dann habe ich die Arbeit gewechselt. Ich war Lkw-Fahrer. Und dann ging ich in so eine Betrieb auf der Base, auf der Reihe auf der Base, Kirgistreu-Trans. Das waren alles Kamaz-Sattelzüge. Und wir mussten über dem Tschanschein-Gebirge, also das ganze Baumaterial, transportieren. Das war der einzige Weg, wie man fahren konnte. Und also über den Pass, da wurde ein Goldwerk gebaut. Ja, und so ging ich in diese diese auf der Base, in diesem Betrieb. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, weil das eine sehr gefährliche Strecke ist. 39 Serpentinen hatte dieser Perival Karagor. Und manch ein Fahrer hat da schon seinen Tod gefunden. Davon zeugen diese vielen Denkmale, die an den Serpentinen aufgestellt sind. Und ich dachte, irgendwann, ich will ja nicht mehr leben. Vielleicht komme ich irgendwo ums Leben. Weil so weiter kann ich nicht leben. Und ja, so bin ich meine Zeit gefahren, war alles gut gegangen. Wir sind ja auch im Winter gefahren, sehr gefährliche Strecke. Und jetzt eines Tages bin ich mit meinem LKW und es schneite unaufhörlich. Es schneite und schneite. Die ganzen Berge wie mit einer weißen Decke bedeckt. Ja, war eine schöne Natur. Aber ich musste mich voll auf die Straße konzentrieren. Und das war sehr gefährlich, wie ich schon sagte. So viel Serpentinen, ja. Und alles mit Schnee bedeckt. Ich hätte schon längst die Ketten anziehen müssen, Schneeketten, ja. Aber da würde ich eine Stunde, zwei Stunden verlieren. Und ich dachte, vielleicht schaffe ich das bis nach oben. Und dann, es ist ja immer vor der Serpentine, geht es richtig steil. Und wenn man die Kurve rum, sind ja Kurven 180 Grad. Und dann komme ich. Und dann geht es wieder leichter, fast gerade. Und dann vor einer Serpentine, der Berg war, der Pass 3000 Meter über den Meeresspiegel. Ich war schon fast oben. Und dann passiert es, was passieren sollte eigentlich. Die Räder drehten durch. Und mein Kamaz ging nach hinten ganz schnell, immer schneller. Als ich bremste, dann waren alle 18 Räder blockiert. Und mein Kamaz ging wie ein Schlitten nach unten. Von einer Seite die Felsen, von der anderen Seite der Abgrund, ja, ganz schmale Straße. Und wie ich schon sagte, Sattelzug, der irgendwann knickt er ja ein, ja? Kann ja nicht unendlich gerade gehen. Und ich habe die ganze Zeit geschrien, Gott, hilf mir, rette mich. Und dachte ich, jetzt spring, es bleibt dir nichts anderes, du spring raus aus diesem. Ich guckte so im Spiegel, der Anhänger geht schon Richtung Abgrund, ich muss rausspringen. Ich habe mich an den Türgriff festgeklammert und wollte raus und ich konnte nicht. Ich kann das bis heute nicht verstehen, warum ich nicht konnte rausspringen. Ich war am Sitz wie angefesselt und ich konnte nur schreien zu Gott. Später sagte Gott zu mir, warum schreist du um Hilfe? Du wolltest ja nicht mehr leben. Dann habe ich gemerkt, ja, ich habe nicht Angst vor dem Tode, aber ich habe Angst, was nach dem Tode kommt. Ja, und dann irgendwann blieb der LKW stehen. Ich war ganz am Ende meiner Kräfte. Ich zitterte am ganzen Körper, meine Knie zitterten. Dann ging ich raus, guckte, wie David sagt, zwischen mir und dem Tode ein Schritt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es war unmöglich, jetzt weiterzufahren. Ich ging wieder rein. Ich hatte ein Neues Testament mit Psalmen. Habe gelesen, gebetet. Und bis ich mich beruhigen konnte. Und da muss ich sagen, ich habe Buße getan. Ich habe einen neuen Anfang gemacht. Ich habe zu Gott geschrien, um Gnade. Da, ich sage immer, wo der Himmel näher ist, wenn man 3000 Meter über dem Meeresspiegel ist, quasi in den Wolken, das stimmt natürlich nicht, aber man denkt, der Himmel ist näher. Und da habe ich Gott so ein Versprechen gegeben, ich werde in meinem Leben, egal was kommt, ich werde nicht mehr fragen, warum. Ich wusste natürlich damals nicht, worauf ich mich da einlasse. Naja, so ging das Leben weiter, uns wurden noch Kinder geboren, 85 Peter und dann Hans, 86, der heute mit ist. Und dann noch ein Sohn, Alexander. Dann sind wir nach Deutschland gefahren. Ja, Hans, der hatte, als er 8 Monate war, ist er aus dem Kinderwagen gefahren. Und der ist so unglücklich gefallen, der hatte also Gehirnblutung. Der war 10 Tage, er wurde mit dem Rettungswagen weggebracht, 10 Tage kam er nicht mehr zu sich. In der Intensivstation, wenn wir hinkamen, dann wurde uns gesagt, крайне тяжелые судороги, die einzige Antwort. Naja, ihm wurde mehrmals Punze gemacht aus dem Rücken. Ja, und dann nach 10 Tagen kam er zu sich. Dann kam ein anderes Krankenhaus, da war er erst 8 Monate. Ja, und dann haben die Ärzte festgestellt, auch wir merkten das, der ist blind. Der sieht überhaupt nicht. Der reagiert nicht mal aufs helles Licht. Ja, und dann haben wir uns mit meiner Frau entschieden, nach Jakobus 5, rufe die Ältesten, jemand krank ist, rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten. Und das war so, wer vielleicht noch kennt oder jemand gehört hat, Nikolai Nikitas Sizov, das war ja starscher Presbyter über Oberältester bei ganz Kirgisistan, der war gerade in Krasnoretschka bei uns und dann haben wir Hans genommen aus dem Krankenhaus, meine Frau war mit ihm und sind da hingefahren. Und die waren einverstanden, über ihn zu beten, mit Hände auflegen. Dann hat Sizov und mein Bruder Derksen aus Kant und unser Gemeindeleiter haben zu dritt über ihn gebetet. Ja, ein Mensch blind ist, aber Gott kann auch da Wunder tun. Hans ist heute da, trägt Brille, aber er kann sehen, ja, dem Herrn die Ehre dafür. Dann kamen wir nach Deutschland und dann, Hans war 3 Jahre und dann irgendwann fingen bei ihm epileptische Anfälle an. Das wurde untersucht, er kam nicht mehr aus dem Krankenhaus raus, immer wieder verschiedene Medikamente und alles. Dann irgendwann hat er einen Schwerbehindertenausweis gekriegt, 100 Grad, unbefristet. Und Helene hatte ja auch diesen Ausweis schon. Jetzt hatten wir 2 behinderte Kinder. 2 schwerbehinderte Kinder. Ja, aber das Leben ging weiter. Und dann 90 wurde noch eine Tochter geboren, in Deutschland schon. Und dann 6. November 1995, da wurde wurde David geboren, der heute hier ist. David Vor ein paar Tagen hat er Geburtstag gehabt, 29 Jahre ist er. Ja, der wurde geboren mit Down-Syndrom. Ich kann mich noch erinnern, wie ich beim Kinderarzt war und der konnte es nicht fassen. Der hat sich im Kopf und sagte, ein behindertes Kind, das ist schon so schwer. Zwei Behinderte, drei Kinder, wie werdet ihr weiterleben? Ich stand da ganz ruhig, ich war ganz verkrampft. Am liebsten würde ich schreien, aber da kam mir, ich weiß nicht, ob damals oder später, dachte ich an mein Versprechen. Ich werde nie mehr fragen, warum. Und ich habe nicht gefragt, warum. Ja, so musste mir weiterleben. Ja? Aber es ging noch. Drei behinderte Kinder. Okay. Kurz zu Helene, die heute nicht mehr da ist. Die wurde nur 12 Jahre. Aber die hat sehr gerne gesungen. Und dann hat sie mit ihrer kleinen Schwester mitten im Sommer, im Juli Monat, auf der Schaukel geschaukelt mit der Schwester und laut gesungen, erlebt. Auf Entstehungslieder, ja. Ich habe ihr nie verbieten, die alle Nachbarn haben das natürlich gehört, aber auf Entstehungslieder kann man auch im Sommer singen. Aber ihr Lieblingslied war, im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und das war 3 Monate, danach, als David geboren wurde. Es war schon an das Jahr, 96, 31. Januar. Ich kann dir noch, so bis gestern wäre, bei uns in Halle, wo wir gebaut hatten, auf der Treppe gesessen hat und laut dieses Lied gesungen. Den Ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Ja, und dann fand diese Begegnung statt. Ja? Helene ging von uns, hinterließ eine sehr große Lücke. Ein sehr ruhiges Kind, wurde sehr beliebt in der ganzen Verwandtschaft. Aber ja, jetzt habe ich so kurz, nein, nicht kurz, aber so geschildert aus meinem Leben, warum wir eigentlich in dieser Gruppe sind. Ja. Und ich wollte mit ein paar Worten, wenn jemand jetzt verstanden habe, dass ich hier mein Leid klagen wollte, wie schwer wir es hatten oder so, dann habe ich mit meinem Zeugnis das Ziel verfehlt. Ich wollte eigentlich ermutigen, vielleicht jemand, der in dieser Lage ist. Vielleicht, ihr werdet viel erleben. Viel schwere, schlaflose Nächte, viel Schmerz und Tränen, aber auch viel Segen. Vielleicht werdet euch manchmal eine eindeutig, wird angedeutet so ganz. Dobrze Leitner, ja, irgendwas passt bei euch nicht im Leben, dass Gott mit euch solche Wege geht. Das ist eine Strafe. Wisst ihr, wenn ich verneine es nie. So, ja, ist möglich, dass Gott uns straft. Aber Gott straft seine Kinder nie aus Rache, nur aus Liebe. Und deshalb für mich ist das immer nach Hebräer, der Herr liebt, wenn er züchtigt, den er liebt. Ich sage, das ist für mich, wenn der Herr uns züchtigt, das ist für mich ein Beweis unserer Kindschaft. So, danke schön, dass ihr, auch Kinder, dass ihr so geduldig zugehört habt. Amen.
Gerade zu mir, dass der David noch kurz uns einen Bibelvers aufsagen möchte. Ich denke, wir geben ihm noch die Zeit und danach hören wir dann das Gruppenlied.
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Rübsal, beharrlich euch im Gebet, rüber selbst.
Er bewahrt mich. sag ich allen zum Zeugnis. Wer den Herrn neben hat, sich gelohnt. Er gab sie in so mancherlei Kämpfen. Und mit Freude hat er mich belohnt. Gott war so gut zu mir. Gott war so gut zu mir. Ich lobpreise den Herrn, niemals war er mir fern. Ja, Gott war so gut.
Wenn ich so mit verschiedenen Menschen ohne Behinderung, wenn ich das mal so sagen darf, zusammenkomme, dann merke ich immer wieder eine Unsicherheit bei diesen Menschen, wenn sie Menschen mit Behinderungen treffen. Vielleicht hat der eine oder andere das bei sich auch gemerkt. Und wisst ihr, wenn ich diesen Menschen jetzt Rat geben soll, dann habe ich eine Schwierigkeit. Weil ich sage immer, wenn normale Menschen sehr unterschiedlich sind, da könnt ihr euch das so vorstellen, dass die Menschen mit Behinderung dann nochmal unterschiedlicher sind. So, und was soll man denn jetzt sagen? Wisst ihr, ich glaube, man kann keinen grundsätzlichen Rat geben und zu sagen, so musst du handeln oder so musst du handeln. Aber wir dürfen uns eine Frage stellen. Wie sehe ich in meinem Herzen diesen Menschen? Was ist in meinem Herzen? Das weiß jeder für sich. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber sehe ich in diesem Menschen das, was er ist, ein Geschöpf Gottes? In unserem Fall hier sogar ein Bruder, für den Jesus den Preis bezahlt hat, mit dem wir zusammen auf einem Weg gehen? Ich glaube, dann werden viele Dinge einfacher sein. Und aus meinem Leben weiß ich das und ich beobachte das sehr stark. Ein Mensch mit Behinderung spürt das sehr genau, wie der andere etwas meint. Ich habe in meinem Leben Menschen getroffen, die waren ein bisschen zu hilfsbereit. Ja? Man muss mir nicht alles hinterhertragen. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Mensch, er hat es mit einem aufrichtigen Herzen aus Liebe getan. Und ich habe es ihm auch nicht übel genommen. Ich habe ihn gelassen. Wenn er dabei das Gefühl hat, etwas Gutes zu tun, soll er es doch tun. Nun, irgendwann mal hat er es auch verstanden, dann war ich auch wieder froh. Aber vielleicht so als kleine Hilfe für euch einfach, dass man da nicht zu viel Angst haben muss. Aber wir wollen doch die Liebe Jesu in unserer Mitte walten lassen und da immer mehr hinwachsen. Wir hören dann jetzt ein Zeugnis von Julia Peters gleich. Und danach wird auch noch Bruder David Regier etwas erzählen. Er ist einer derjenigen, die ihren Urlaub dafür opfern, um uns als Menschen mit Einschränkungen zu dienen. Und es ist immer auch interessant, noch einmal die Perspektive von so einem Menschen zu sehen. Wir haben schon einiges von den Menschen mit Behinderung gehört. Wir haben einiges von den Eltern gehört. Aber es gibt eben auch die Mitarbeiter. Und dann, liebe Kinder, da gibt es für euch noch etwas Besonderes heute. Ich weiß nicht, habt ihr sonst am Sonntag eine Kindergeschichte? Ich kann es nicht ablesen, die Eltern sagen ja. Wir werden das heute auch so machen, dass wir danach dann die Kindergeschichte hören und im Anschluss dann die Botschaft von Bruder Rudi Penner.
Ich möchte auch ein ganz aktuelles Wunder in meinem Leben erzählen oder eine Umstellung, die Gott in meinem Leben geschenkt hat und wo ich ihm auch echt dankbar bin. Es ist nämlich so, ich bin von Geburt an so, ich habe eine spastische Tetraplegie, das heißt, alle vier Extremitäten sind von einer Spastik betroffen und ich bekomme immer Verkrampfungen. Und da habe ich 32 Jahre zu Hause gelebt, habe mit meine Mutter hat mich gepflegt und es war auch sehr schön, wir hatten eine sehr schöne Zeit. Aber Mama ist dann immer, also durch die Pflege und auch durch die Arbeit in Russland, die sie getan hat und noch, dann hat meine Großtante noch bei uns gelebt und meine Oma, die sie auch gepflegt hat. Und dann ist das für Mama immer schwerer geworden und wir haben gesehen, wir müssen uns irgendwas überlegen, wo ich hinkomme, damit ich abgesichert bin, wenn Mama mal nicht mehr da ist. Und dann, wie durch ein Wunder, weil ich habe wirklich lange Zeit nichts bekommen, weil alle Wohnheime oder so, die wollten mich nicht nehmen. Aber dann wurde bei uns in der Gegend in Porta ein christliches Sozialwerk geöffnet. Und ich habe dafür gebetet, auch meine Mama hat dafür gebetet. Und dann haben wir mich da angemeldet, mich alle Schritte gemacht und so, die passieren mussten. Und dann ist auch lange Zeit sah es so aus, ja, es klappt, ich kann da hinkommen, alles in Ordnung. Aber dann kam eine Zeit, wo ich richtig lange nichts mehr von denen gehört habe und wo ich dachte, ja, wahrscheinlich wird es nichts und soll ich mir jetzt doch noch einen anderen Platz suchen. Und dann, an dem Sonntag, hatte mich das gerade wirklich sehr beschäftigt. Ich habe gesagt, Mama, was soll ich machen? Wir müssen doch jetzt langsam Bescheid wissen. Wir müssen doch, also es muss doch jetzt langsam vorangehen und so weiter und so fort. Und dann sind wir zum Gottesdienst gefahren und in dem Gottesdienst hatte die Jugend gerade über die Jugendfreizeit berichtet und dort hat ein Bruder gesagt, er hat von seiner Station erzählt, die er im Geländespiel gemacht hat und hat gesagt, der Gedanke war, wenn wir still sind, dann redet Gott. Und das hat zu mir gesprochen und ich hab gedacht, dieser Gottesdienst ist genau für mich. Und ihr werdet es nicht glauben, genau am nächsten Tag, am Montag, bekomme ich auf einmal eine Nachricht von den christlichen Sozialwerk und die melden sich bei mir und fragen, ob das immer noch so ist, dass ich gerne dahin möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich musste so staunen und dann kam eine lange Zeit, wo wir mit Papieren und das alles regeln mussten, aber heute seit dem 31.10. dieses Jahres bin ich da und ich kann wirklich sagen, mir geht es dort wirklich gut. Es ist eine schöne Atmosphäre und die Pfleger sind dort wirklich bemüht und Gott hat für mich gesorgt. Amen.
Nun, ich habe keine Behinderung. Ich heiße David, wie Simeon schon gesagt hat, und komme aus der Gemeinde Hamsik. Und Simeon hat mich gebeten, dass ich etwas erzähle davon, wie ich in diese Gruppe gekommen, zu dieser Gruppe gekommen bin und was mich an dieser Gruppe so fesselt. In Sprüche 16, Vers 9 finden wir den Vers: Das Herz des Menschen erdenkt sich den Weg, aber Gott lenkt seine Schritte. Es meint von einer Seite, dass Gott den Weg korrigiert, ausrichtet. Und von der anderen Seite, wenn der Mensch sich einen Weg gedacht hat und den gehen will, dann hat er vielleicht oft Angst. Er fürchtet sich, ob er diesen Weg schafft oder nicht. Und Gott nimmt ihn bei der Hand und führt. Wir damals in der Kindheit, wir wohnten am Rand des Dorfes in Kirgisien. Und da war ein Fluss und hinter dem Fluss, da waren die schönen Berge. Über dem Fluss lag ein Betonpfosten, der nur 25 cm breit war. Und wir können uns vorstellen, das war ungefähr 4 Meter lang, 25 cm breit. Und nicht jeder hat sich getraut, über diesen Pfosten zu gehen. Die Kleinere, die haben dann gewartet, bis der Vater oder die Mutter sie an die Hand nimmt und sie sicher rüberbringt. So macht das Gott mit uns. Nun, es waren vor Jahren schon, waren in Hamsik ABM-Seminar. Und unter anderem hat Nico Janssen diese Arbeit der Menschen mit Behinderung vorgestellt. Und ich wusste es schon früher und hatte kleine Berührungspunkte mit einem Bruder aus unserer Gemeinde, der heute hier die Einleitung gemacht hat mit dem David Bus. Und jetzt habe ich angefangen, darüber nachzudenken, darüber zu beten. Dann kam ein Bruder aus unserer Gemeinde und sagt: Könntest du dich nicht diesen Bruder dich annehmen und mit ihm zu dieser Gruppe gehen? Und dann habe ich weiter gebetet und dann habe ich die Mutter von David Bus angerufen und habe gesagt: Wie ist es mit diesem Gedanken? Wie wäre es, würde er fahren? Oh, das ist mein Gebet, sagt sie. Ich bete darum, dass sich jemand findet und ihn mitnimmt. Ich sage: Kann ich dann vorbeikommen, mit David reden? Ja, ich kam dahin, habe mit ihm gesprochen und er sagt nein. Er fürchtete sich für eine Veränderung. Er fürchtete sich, rauszukommen. Heute haben wir gehört, er hat von Vertrauen und Zuversicht gesprochen, aber damals noch nicht. Und dann habe ich diesen Flyer genommen, habe an Alexander Kanke angerufen und er wies mich auf Andreas Sagert. Ich habe ihn angerufen, habe gefragt, wie es dann so ist, wie man zu dieser Freizeit kommt und so weiter und ob es möglich wäre, auch für einen Tag hinzukommen. Und Andreas sagte, ja, am besten ist es ein Samstag. Dann bin ich wieder zum David gegangen und habe ihn gefragt. Er wollte es nicht. Ich sage, komm, wir fahren für einen Tag hin und sobald du sagst, jetzt fahren wir zurück, dann fahren wir auf der Stelle zurück. Und so haben wir es gemacht. Wir sind an einem Samstag hingekommen zu dieser Freizeit nach Essentor, sind da früh morgens reingekommen und dann kam der Nico Janssen, Andreas Sagert und dann noch viele andere und die haben alle so herzlich begrüßt. Und dann ging der Lauf dieses Tages und Nico Janssen hat mit ihm gesprochen und so weiter und unter anderem hat Nico Janssen zum David gesagt: David, du kannst so gut sprechen. Wisst ihr, ich dachte, wenn ich den David das sagen würde, dann würde er sagen, du hast gut zu reden. Aber Nico Janssen, der schwer reden kann, der auch im Rollstuhl sitzt, und er hat ihm das gesagt. Und das ist ihm zu Herzen gegangen. Und vieles andere. Und ich wartete und wartete. Und der David sagt nicht, dass wir nach Hause fahren sollen. Es wurde abends und dann mussten wir nach Hause fahren. Und wo wir auf dem Weg waren, war es erst eine längere Strecke still. Ich habe nichts gesagt, nicht gefragt. Dann habe ich ihm gefragt, David, bereust du, dass du heute hier gewesen bist? Nein. Jetzt weiß ich, dass ich viel mehr kann, als ich dachte. Und von da an ist er mehr aufgelebt. Er traut sich, Aufgaben zu übernehmen, auch bei uns in der Gemeinde, bei der Bibelstunde und so weiter. Und heute haben wir es selber gehört. Es war der Herr, der ihm an der Hand genommen hat und geführt hat, diesen Weg geführt hat, den er sich gefürchtet hat, zu gehen. So ist unser Herr. Und wisst ihr, wo wir die erste Mal und zweite Mal und weiter gekommen sind zu diesen Gruppen und Treffen und so weiter. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die vielen Gebete von den Menschen mit Behinderung. Das viele Danken. Liebe Geschwister, wie viel danken wir für das, dass wir gehen, sehen, greifen können und alles Mögliche. Die danken für das, was sie können. Wisst ihr, es fiel mir gerade ein, noch von einem Stefan kurz einzuwerfen. Ein Stefan aus Siegburg, der hat eine Hand bis hier weg, der andere bis hier weg. Und wisst ihr, in dieser Gruppe sind die alle sehr hilfsbereit. Und wenn irgendwas beim Essen runterfiel, damals, wo er noch immer dabei war, wer war der Erste, der gelaufen ist, um die Scherben aufzuheben? Er, der Stefan ohne Hände. Wer war der Erste, der aufgestanden ist, um einzuschöpfen und den anderen zu bedienen? Stefan. Wenn ich das nicht gesehen hätte, könnte ich vielleicht nicht glauben, aber ohne Hände, mit seinen Armen, schöpft er Suppe ein. Diese viele Gebete, dieses Danken, dieses gegenseitiges Vertrauen, dieses Aufeinander achten und diese Wärme in der Gemeinde, in dieser Gruppe und dieses so zu sein, wie man ist, dass man nicht Angst braucht haben, dass man dafür ausgelacht wird. Da ist ein jeder so, wie er ist. Und er wird angenommen, so wie er ist. Und das ist schön. Und es wäre schön, wenn in unseren Gemeinden es so wäre. Und auch so viele Gebete und so viele Danken. Dem Herrn die Ehre.
Die Sonne, die schien hell und warm. Daniel saß auf der Schwelle des Hauses, doch die Sonne, die sah er nicht. Auf die Straße, so wie seine Geschwister, konnte er nie laufen. Er ist auch nie Fahrrad gefahren. Und dem schönen Schmetterling oder dem schönen Vogel hinterherzuschauen, das konnte Daniel nicht. Daniel war blind. Und doch war Daniel nicht unglücklich darüber, dass er blind war. Er wusste etwas, was manch ein Erwachsener gar nicht weiß. Er wusste, dass Jesus lebt, dass Gott lebt und dass er alle Dinge zum Besten dienen lässt. Als Daniel 8 Jahre alt wurde, da haben die Eltern etwas beschlossen. Sie haben nämlich beschlossen, dass Daniel jetzt in die Internatsschule gehen sollte. Doch Daniel fürchtete sich davor. Er sagte, warum darf ich nicht auf die Schule gehen, wo auch meine Geschwister sind? Ich kann doch mit denen zusammen auf die Schule gehen und dann wird doch alles gut. Doch die Eltern versuchten ihm klarzumachen, dass das gar nicht möglich ist. Dort gibt es gar nicht die richtigen Lehrer, die ihm richtig das beibringen, was er fürs Leben braucht. Aber Daniel, der war damit nicht einverstanden. Er könnte doch mit den älteren Geschwistern gemeinsam auf eine Schule gehen. Warum muss er gerade auf eine andere Schule gehen wie die anderen? Die Mama erklärte ihm, weißt du, auf der Schule, dort sind einfach ganz andere Lehrer. Die können dir das viel besser beibringen. Sie können dir sogar das Lesen mit den Händen beibringen. Das kann eine andere Schule gar nicht. Und viele andere Dinge, die kann dort, können die dort besser dir beibringen und die werden dir auch viel besser in deinem Leben helfen. Doch Daniel war immer noch verzweifelt und wollte nicht. Dann sagte der Vater, weißt du, Daniel, du fürchtest dich davor, das weiß ich, aber hast du den Herrn Jesus vergessen? Hast du vergessen, dass der Herr Jesus auch dort mit dir hingeht? Und ab dem Tag fing Daniel dafür an zu beten, dass der Herr doch dort auch mit ihm mitgeht und ihm dort auch einen Freund schenkt, damit er dort nicht alleine und nicht so einsam ist. Jetzt ist Daniel dort an dieser Schule angekommen. Die ersten Tage verliefen sehr einsam. Er war immer alleine und dachte, Mensch, er hört Gott immer noch nicht mein Gebet. Immer wieder kniete er nieder und betete und bat Gott um einen Freund, aber Gott hatte ihm bis heute noch keinen Freund geschenkt. Nach einer Zeit lobte der Lehrer ihn und sagte, Daniel, weißt du, du bist richtig fleißig und sehr, sehr aufmerksam. Du hast in dieser kurzen Zeit dir schon so viele Dinge merken können und machst sie einfach großartig. Ja, dachte Daniel, dafür lobt er mich. Das ist mir gelungen. Ja, aber mein Gebet hat Gott immer noch nicht erhört. Und dann hat er gedacht, aber warte mal, mich hat ja noch keiner von den Jungen geschlagen oder geschubst. Ich bin noch immer bewahrt geblieben vor den bösen Jungen. Und so betete er weiter. Eines Tages fiel ihm ein Junge auf. Das war nämlich der Eduard. Der hielt sich irgendwie so abseits von den anderen Jungen und irgendwie dachte er, mit dem musste er mal Kontakt schließen. Nun spielten sie zusammen und Daniel wollte unbedingt erfahren, ob Eduard auch ein Christ ist. Er überlegte hin und her, wie sollte er ihm denn diese Frage stellen. Dann fragte er, Eduard, weißt du eigentlich, warum die Schlangen auf dem Bauch kriechen? Eduard verstummte einen Augenblick, legte sein Spielzeug zur Seite und lebhaft erinnerte er sich an die Zeit zu Hause, wo der Vater ihn ermutigt hatte, immer klar zu bekennen, dass er ein Christ ist. Dann sagt er, weißt du, Daniel, es war so, es steht nämlich in der Bibel, das kann ich dir ganz klar sagen, es war so, dass Adam und Eva, denen verboten war, von der Frucht zu essen, doch die Schlange verführte die Eva und sie aßen doch von der Frucht. Gott bestrafte sie und deshalb kriechen die Schlangen heute auch auf dem Bauch. Ach, sagt Daniel, dann bist du also auch ein Christ? Ja, sagt Eduard, das bin ich. Eduard, weißt du, könnten wir vielleicht Freunde werden? Ja, sagte Eduard, darum habe ich auch schon gebeten und ich war so einsam bis jetzt. Daniel sagt, und ich habe auch die ganze Zeit dafür gebetet und wollte, dass Gott mein Gebet erhört. Und auf so eine wunderbare Art und Weise hat Gott jetzt mein Gebet erhört und wir werden jetzt Freunde.
Nun, mir ist nicht viel Zeit geblieben und doch wollen wir ein wenig aufmerksam sein, doch nochmal in das Wort schauen, was der Herr uns auch heute zu sagen hat. Ich möchte mich ein wenig kurzer fassen und zunächst einmal einfach einen Vers lesen aus Lukas Kapitel 6, Vers 41. Lukas 6, 41. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinen Augen bemerkst du nicht? Jesus gibt hier so ein Gleichnis oder ein Bild von uns Menschen, wie es damals war und wie es auch heute noch immer ist. Wir Menschen, wir bewerten uns selbst. Wir schauen auf uns, was wir alles geschafft haben, wie gut oder schlecht wir sind. Und wie machen wir das? Wir haben ja ganz oft eine falsche Sichtweise von uns. Wir schauen bei dem anderen, sehen wir einen Splitter, aber unseren Balken, den sehen wir nicht. Und mir ist mal so ein Satz ganz interessant, wichtig geworden. Da sagte jemand, kein Mensch weiß so genau wie du, wie schlecht du eigentlich bist. Aber kein Mensch denkt so gut von dir, wie du selbst über dich. Und so sind wir Menschen. Wir bewerten uns, aber wir sind nicht ehrlich zu uns. Wir sehen uns nicht in dem rechten Licht. Aber wir bewerten nicht nur uns selbst, wir bewerten auch andere. Nun, vielleicht geben wir das zu, ja, uns selbst bewerten wir zu hoch. Aber bei dem anderen, da denken wir doch, dass wir das richtig machen. Und bei dem anderen, da nehmen wir das auch ganz genau, so wie dieser Vers auch sagt, den kleinen Splitter beim anderen, den sehen wir. Nur bei uns, da sehen wir auch den Balken nicht. Ich möchte uns noch einen Text lesen aus Jakobus Kapitel 2. Da lesen wir die ersten 9 Verse. Jakobus Kapitel 2 von 1 bis 9. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn, der Herrlichkeit nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf den guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reichs, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Nun, ich habe auch selber über mich nachgedacht, wie man das so im Alltag macht. Man schaut auf sich selbst, man schaut auch auf andere. Und wir machen Unterschiede. Leider geht es uns so, wir haben oft dieses Ansehen der Person. Und wir unterscheiden zwischen reich und arm, alt und jung, zwischen krank und gesund. Vielleicht unterscheiden wir zwischen hübsch und hässlich. Und wir schauen zwischen Plattdeutsch und Nicht-Plattdeutsch. Und wir machen Unterschiede. Wir haben Ansehen der Person und in unserer Bewertung denken wir oft, ja, wir liegen richtig, wir sehen etwas und wir sind uns sicher in dem. Und doch liegen wir doch oftmals ganz daneben. Ich möchte uns ein Beispiel lesen aus 1. Samuel 16, die Verse 6 und 7. Da kommt der Prophet Samuel in das Haus von Isai, um den zukünftigen König zu salben. Er hat den Auftrag, aber er weiß noch nicht bis zuletzt, wer es denn wirklich sein wird. Gott wird es ihm zeigen. Und da möchte ich lesen aus 1. Samuel 16, die Verse 6 und 7. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir beurteilen mit dem, was wir sehen, zum Beispiel. Wir beurteilen mit dem, was wir hören. Aber tiefer können wir nicht sehen. Wir sehen nicht, was im Herzen drin ist. Und mit dem, was wir sehen und hören, daraus ziehen wir unsere Rückschlüsse oder machen wir unsere, jetzt fällt mir dieses Wort, wir beurteilen. Ich dachte auch nochmal, ich kann wahrscheinlich gar nicht alle hier weitersagen. Zum Beispiel, da lesen wir in Matthäus Kapitel 14 von dem Herodes. Und da ist uns gesagt, das Gerücht von Jesus kam zu Herodes. Und Herodes hatte im Vorfeld den Johannes schon gefoltert, also umgebracht. So, und jetzt hörte Herodes von Jesus und sein Rückschluss ist, und er sagt, das ist Johannes. Das ist Johannes, den ich umgebracht habe. Er hört etwas und zieht seinen Rückschluss daraus. Als Jesus Christus am Kreuz hängt, da ruft er ganz laut diese Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann steht geschrieben, und die Menschen, die das gehört haben, sie sagten, er ruft Elia. Sie hören etwas, ziehen ihren Rückschluss daraus, aber sie liegen doch vollkommen daneben. Als Jesus anfängt zu wirken, dann tut er ein Wunder, er kommt zu einer Hochzeit, dort geht der Wein aus und er lässt die Krüge mit Wasser füllen und das wird zu Wein. Und die Menschen, die diesen Wein trinken, sie merken einfach die Tatsache, da ist der gute Wein auf einmal da. Und dann ziehen sie den Rückschluss und sagen zu dem Herrn, alle geben zuerst den guten Wein und später den schlechten und du machst das andersrum. Sie haben etwas gesehen und ziehen den Rückschluss, aber wissen gar nicht, was dahinter steht. Als Lazarus gestorben ist, dann ist die Familie in Trauer. Martha und Maria, sie trauern. Und als Jesus dort in die Nähe kommt, dann ist es beschrieben, dass Maria, sie verlässt das Haus. Und die Menschen, die dort versammelt sind, sie sehen nur, dass Maria das Haus verlässt und sie sagen, sie geht zum Grab. Wobei sie dort gar nicht hinging. Maria Magdalena, als Jesus schon begraben war, sie kommt zum Grab und findet das Grab leer vor. Und so läuft sie zu den Jüngern und sagt ihnen, sie haben den Meister weggelegt, sie haben ihn irgendwo anders hingebracht. Sie hat nur das leere Grab gesehen und zieht einen Rückschluss. Ja, dann muss man den woanders hingelegt haben. Das stimmte gar nicht. Als Paulus auf dem Schiff war und er sollte nach Rom gebracht werden, da kommt dieses Schiff in Schiffbruch. Und so landen sie auf der Insel Melite, glaube ich, hieß sie. Und wir kennen diese Geschichte. Dort regnet es ist kalt, es wird ein Feuer angezündet. Und Paulus, er möchte von diesem Feuer nachlegen und so beißt ihn eine Schlange in die Hand. Und dann ist uns beschrieben, wie die Menschen, sie sehen das und sie fällen sofort ein Urteil und sagen, das muss ein Mörder sein. Der ist hier soeben dem Tod entronnen und jetzt muss er durch diese Schlange sterben. So, und jetzt sehen sie aber, dass so nichts passiert. Und nach einer Weile, so kommen sie zu einem neuen Entschluss. Und sie sagen, das muss ein Gott sein. Wieder falsch. Und so sind wir Menschen. Wir nehmen alles um uns wahr, mit den Augen, mit den Ohren. Wir hören manches, wir ziehen unsere Rückschlüsse und wir liegen daneben. Und wir bewerten die Menschen, wir stecken sie in Kategorien. Und ich denke gerade, dass die Menschen mit einer Behinderung, ich kann mich da so ein bisschen rausnehmen, ich sage, ich habe nur eine ganz kleine Behinderung, mir fehlen ein paar Finger und ich nehme das vielleicht gar nicht so sehr wahr, aber ich denke, manche, die eine stärkere Behinderung haben, sie merken es im Leben deutlich, dass sie oft als Mensch zweiter oder dritter Klasse behandelt werden, weil wir Unterschiede machen und bewerten. Und gerade dieser Text, den wir aus Jakobus gelesen haben, der sagt uns doch ganz, ganz deutlich, dass wir sollen kein Ansehen der Person haben. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und ich dachte noch kurz darauf einzugehen, wie viel ist ein Mensch wert? Wie viel ist ein kranker Mensch wert? Und wie viel ist ein, als Gegensatz, ein reicher, gesunder Mensch wert? Und wie wird ein Wert festgelegt? Also in der Regel, oder so lernen wir das ja in der Schule, dass ein Wert wird festgelegt nach Angebot und Nachfrage. Und eigentlich so viel, wie viel die Menschen bereit sind zu bezahlen, das ist der Wert von irgendeinem Gegenstand, von einem oder von einer Leistung. Und so dachte ich auch, wie viel ist ein Mensch wert? So viel, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und wenn wir das aus Gottes Sicht betrachten, wie viel ist ein Mensch wert? Wie viel hat Gott für ihn bezahlt? Gott, er schickt seinen Sohn, Jesus Christus, hier auf diese Erde. Und Jesus, er hatte hier kein leichtes Leben. Er ist in Armut zur Welt gekommen. Er wurde vom Teufel versucht. Er hatte einen schweren Dienst, wo er Tag und Nacht auch aktiv war. Und zuletzt wird er verstoßen. Er wird verurteilt und er wird ins Gesicht geschlagen. Er wird gegeißelt. Ihm wird die Dornenkrone auf das Haupt geschlagen. Man nagelt Jesus Christus an das Kreuz. Und das sind noch lange nicht alle Leiden. Das sind vielleicht körperliche Leiden. Was kommt dazu? Jesus, er wurde von Judas verraten, ja, von seinen Jüngern im Stich gelassen, von Petrus verleugnet, von dem Volk verachtet, die rufen, kreuzige ihn, von den Soldaten und von den Obersten verspottet und dann auch von Gott verlassen. Und auch das ist noch lange, lange nicht alles, was Jesus zu erleiden hatte. Und vielleicht denkst du zurück an, wenn du ein Kind Gottes bist, du hattest mal eine Schuld, eine schwere Schuld. Eine Schuld, die wir selber nicht tragen konnten. Und vielleicht trägst du auch immer noch diese Schuld. Die Sünde, die wir getan haben, die hat Jesus Christus auf sich genommen. Diese schwere Last, die wir nicht tragen konnten, die hat er getragen. Und das alles, das hat Jesus Christus für dich und für mich getan. Gott, der Vater, er hat seinen Sohn für uns dahingegeben. Für einen jeden von uns. Und nun wollte ich uns darüber mit diesem Gedanken noch einmal die Frage stellen, was ist ein Mensch wert, der vielleicht arm, der krank ist oder eine Behinderung hat? Wie viel ist er weniger wert als ein Reicher, ein Gesunder? Macht Gott dort einen Unterschied? Er hat für allen, für jeden hat er den Höchstpreis bezahlt. Und doch ich wollte uns mit diesem kurzen Wort einfach nur aufmerksam machen, dass wir sollen nicht beurteilen, nicht nach Ansehen der Person, sondern wir sollen ohne Ansehen der Person den Nächsten lieben. Wollen wir die Menschen betrachten, so wie Gott sie sieht? Sollen wir in den Menschen, mit denen wir zusammenleben, wir können sie sehen als Verlorene. Wir sollen sie lieben, so wie sie sind, auch wenn sie schlecht zu uns sind. Wollen wir ihnen das Evangelium weitersagen? Wollen wir sie sehen, so wie Gott sie sieht? Amen.
Ja, liebe Geschwister, ich denke, ich kann es so sagen im Namen der ganzen Versammlung, dass wir natürlich dem Herrn, aber auch euch dankbar sind für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam haben durften. Es war ein besonderer Gottesdienst, ja, wo wir, ich denke, es heute auf das Leben zum Teil aus euren Augen mal geschaut haben. Ja, wie ihr auf das Leben schaut und wie wertvoll es ist. Wir haben es heute gehört, die Botschaften, die wir hörten, all die Zeugnisse, die wir gehört haben, das hat zu uns gesprochen. Und ich denke, ein jeder von uns hat etwas für sich, für sein Leben mitgenommen. Wir hören ganz viele Predigten, wir hören ganz, ganz viele Gottesdienste, haben wir immer wieder. Und da kann es sein, dass so manch einer denkt, ja, was hat der mir schon zu sagen? Er ist ja nicht besser als ich. Und dann nimmt man das Wort nicht an oder auch den Beitrag. Aber ich denke, heute, als wir dieses hörten, so ist es etwas noch Ermutigenderes, wenn wir das hören, wenn jemand sagt, dass wir unser Vertrauen auf Gott nicht wegwerfen sollen. Jemand, der, sage ich mal, viel, viel mehr vielleicht als wir ertragen musste, ertragen hat oder es zu tragen hat und nicht mit einem traurigen Gesicht, sondern mit einem fröhlichen Gesicht dieses in uns oder zu uns heute sagen kann. Und das ermutigte uns, und wie wir es hörten, dass wir bei Gott alle gleich viel wert sind. Niemand ist weniger wert. Er hat für jeden seinen Sohn hingegeben. Und so sollen auch wir auf die Menschen schauen. Und das ist ermutigend heute für uns gewesen. Und der Herr, er segne uns. Ja, er segne auch euch, liebe Gruppe, in eurem Dienst weiterhin, ja, in eurem Leben, in eurer Nachfolge. Ich möchte dann die Vermeldung für die Gemeinde weitergeben. Einmal ist es so, dass jetzt hier nach diesem Gottesdienst anschließend das Abendmahl stattfinden wird im Jugendraum für die Geschwister, die am Mittwoch nicht da sein konnten. Dann um 14.30 Uhr findet der Glaubensgrundkurs statt und um 16 Uhr haben wir heute Nachmittag unseren zweiten Gottesdienst, sind alle herzlich dazu eingeladen. Und parallel dazu um 16 Uhr wird auch die Gemeindebibelschule im Jugendraum stattfinden. Morgen um 18 Uhr kommen dann alle Kinder wieder zusammen, die an Heiligabend singen werden. Also das sind die Kinder, die aus den Kindergruppen sind. Und es wird auch dann die Kinderstunde für die kleinen Kinder sein. Die Jungschar kommt zusammen und um 18 Uhr möchten wir auch mit dem Bruderrat zusammenkommen. Und um 19.30 Uhr das Orchester. Dienstag 9 Uhr die Gebetsstunde, 18 Uhr die Bruderversammlung und um 20 Uhr kommt dann der Frauenchor zusammen. Mittwoch haben wir keine Bibel- und Gebetsstunde, sondern am Mittwoch wird um 19 Uhr der Chor und die Jugend zu einer Übstunde zusammenkommen. Es wird Mittwoch auch keine Kinderstunde sein, denn ab Donnerstag bis nächsten Sonntagnachmittag werden wir 5 Gottesdienste haben. Wir werden eine Bibelwoche haben und wir möchten diese Bibelwoche, diese Gottesdienste unter dem Thema hinstellen, wie können wir denn leben? Ja, so stellten sich die Menschen und haben sich immer gestellt und stellen sich auch heute die Frage, wie können wir denn leben, wie ist es richtig zu leben? Und da möchten wir einmal einen Blick in die Vergangenheit hineintun. Wir möchten beginnen mit dem Römischen Reich bis in unsere heutige Zeit, ja, wie die Menschen es versucht haben, immer wieder das Leben zu meistern, wie sie versucht haben, ihre Lebensform zu führen. Und ich möchte jeden herzlich einladen, ab Donnerstag, Freitag und Samstag um 19 Uhr zu dem Bibelabend zu kommen und am Sonntag um 10 und um 16 Uhr, da wird dann der Abschluss der Bibelwoche sein. Ja, und nächsten Sonntag auch in der Mittagspause um 14.30 Uhr der Glaubensgrundkurs. Dann möchte ich es nochmal weitergeben, das, was ich auch am Mittwoch schon gesagt habe. Und vielleicht ist noch jemand da, der das jetzt über das Radio hört, diesen Gottesdienst. Es ist notwendig geworden, eine Umstellung wird gemacht werden müssen für das Internetradio. Und da ist die Bitte, um es auch euch, lieben Geschwistern, einfacher zu machen, dass ihr eure Internetradios hier zum Bethos hinbringt, heute Nachmittag, zum Anfang des Gottesdienstes, dass ihr sie abgebt. Ja, wollen wir das dann im alten Eingang machen, da können wir die Internetradios abgeben und die Brüder, die werden dann diese Umstellung vollziehen, damit ihr das nicht machen braucht. Und dann nach dem Gottesdienst könnt ihr dann die Geräte wieder mit nach Hause nehmen und so auch in Zukunft dann ja, die Gottesdienste empfangen können. Ja, die Bitte ist, dass wir die Radios irgendwie kenntlich machen, dass jeder weiß, wem welches gehört, damit man es auch anschließend das eigene mit nach Hause nehmen kann. Also heute Nachmittag. Sollte jemand es jetzt hören, ja, liebe Geschwister, und ihr es nicht bringen könnt, dann meldet euch bitte, damit wir das veranlassen können, dass die Brüder dann zu euch kommen und dann die wenigen, die noch umgestellt werden müssen, auch umgestellt werden können.